The one consistent reason was my musical route, which I thought was had to be preserved. I had to be true to my my vision or my musical vision of what was the proper way forward. Well, honoring the blues, you know, as a musical direction.
Das ist ein Kernsatz für Eric Clapton. Darum ging es ihm immer, den Blues in Ehren zu halten. Und damit beantwortete er auch die Frage, warum er immer wieder Bands verließ oder Tourneen ablehnte oder sich von Musikern trennte, die sich in eine ihm nicht genehme Richtung entwickelten. Er tat das, um sich selbst treu zu bleiben, um seiner eigenen musikalischen Vision folgen zu können. Und diese Vision hatte immer auch mit dem Blues zu tun, sagte er. Eric Clapton, eine Würdigung zum 70. Geburtstag. Als unehelicher Sohn einer 16-jährigen Engländerin wurde er am 30. März 1945 geboren. Er war als Kind ängstlich, als Junge schüchtern, als Heranwachsender unsicher und als junger Mann plötzlich ein Gitarrengott. Als Eric Clapton von 1965 bis 1966 Mitglied und Leadgitarrist von John Mayles Bluesbreakers war, erspielte er sich bald den Ruf, der beste Bluesgitarrist Englands zu sein. Ein Fan sprayte auf die Wand einer Londoner U-Bahn, Clapton is God. Eric Clapton fühlte sich geschmeichelt, gleichzeitig aber auch abgestoßen. Denn dieser Graffiti-Spruch setzte ihn auch unter Druck, weil er diesem gigantischen Anspruch, dieser übergroßen Erwartung nicht entsprechen konnte und auch nicht wollte. Dieser Spruch, Clapton is God, entpuppte sich als Fluch. Denn einerseits wurde seine Eitelkeit gekitzelt und sein Ehrgeiz angestachelt, andererseits wusste er als Perfektionist, der auch immer mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte, dass er diesem Überanspruch niemals gerecht werden konnte. Natürlich war es dieser Spruch nicht alleine, der die Achterbahn seiner Karriere beförderte, zwischen Drogenabstürzen und privaten Katastrophen, zwischen Rückzug und Comeback. Doch einen gewissen Anteil daran hatte dieser Graffiti-Spruch sehr wohl. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Heute zum Thema Gitarrengott wider Willen, Eric Clapton zum 70. Geburtstag. Wie er als Gitarrist einzuschätzen ist, wie großartig oder beseelt, wie virtuos oder gar göttlich er spielt, das kann man beurteilen, wenn man seine vielen Studio- und Live-Aufnahmen hört. Welche Qualitäten er als Songschreiber hat, das kann man seinen Songveröffentlichungen entnehmen. Und was für eine Art Mensch er ist, welche Eigenschaften und Eigenarten ihn charakterisieren, all dem kann man sich annähern, wenn man in seiner Autobiografie Eric Clapton – Mein Leben blättert. Einiges davon wird jetzt passieren in dieser Kramladenstunde zum 70. Geburtstag von Eric Clapton. Sein bislang letztes Studioalbum erschien 2013 unter dem ironischen Titel Old Sock. Darin enthalten der Song Gotta Get Over, in dem er um Hilfe bittet. Help me get a little closer to the good side.
I've been talking to myself. I want more day, one more truth, but I got to find that well. Feel the roll of the river taking me there. Good Lord only gets you so far, then you got to help yourself.
Gotta Get Over war neben Every Little Thing der einzige neue Originalsong in Eric Claptons 21. Studioalbum Old Sock, das im März 2013 erschien und ansonsten nur Coverversionen von Songs enthielt, die ihn über Jahre hinweg begleitet hatten und zum Teil bis in seine Kindheit zurückreichten, also zutreffend als Old Socks bezeichnet werden konnten. Den Albumtitel Old Sock hatte er David Bowie zu verdanken, der in einer Korrespondenz zwischen den beiden sich selbst als alte Socke bezeichnete. Was die alte Socke Eric Clapton als Gitarrist vermag, das weiß jeder, der sich halbwegs mit Pop- und Rockmusik auskennt. Doch was er ansonsten für Eigenschaften und Eigenheiten hat, womit er sich neben dem Beruf des Gitarrengotts beschäftigt, das wissen nur die wenigsten. Wer zum Beispiel wüsste, dass er Jäger und Sammler ist? So stellte er zum Beispiel 100 Gitarren aus seiner riesigen Sammlung 1999 für eine Versteigerung zusammen, die über 4 Millionen Dollar einbrachte zugunsten seiner Crossroads Foundation, einer Stiftung, die eine Drogenreha-Klinik auf der karibischen Insel Antigua betreibt. Dieses Crossroads Center als Hilfe für Suchtkranke hatte Clapton 1998 auf Antigua eröffnet, um selbst etwas zurückzugeben für die langjährige Hilfe, die er erhalten hatte, um seine eigene Heroin- und Alkoholsucht überwinden zu können. Und Eric Clapton ist tatsächlich auch Jäger, ein leidenschaftlicher dazu. Zitat: Ich schaffte mir diverse edle englische Flinten an, streifte durch alle möglichen Jagdreviere und wurde so nach und nach ein ganz guter Schütze, während ich sehr viel Spaß dabei hatte. Moralisch hatte ich nie ein Problem damit, es ist genau wie beim Angeln. Meine Familie und ich essen, was ich fange und schieße. Ich bin ein Jäger, das ist in meinen Genen so angelegt und ich kann gut damit leben. So steht es wörtlich in Claptons Autobiografie Mein Leben. Und dort outet er auch gleich noch einige Kollegen als Jäger, vielleicht um mitzuteilen, dass es in der Rock- und Pop-Szene nicht nur Vegetarier und Tierfreunde gibt, die niemals ein Rebhuhn oder einen Rehbock abknallen würden, sondern dass die Jägerei auch unter Musikern weit verbreitet sei. So schreibt er, Zitat: Auch Gary Brooker, Steve Winwood, Roger Waters, Nick Mason und Mark Knopfler sind leidenschaftliche Jäger. Zitat Ende. Hier hören wir die Jägerfreunde Eric Clapton und Mark Knopfler gemeinsam, allerdings ohne Halali, im Song Train to Nowhere von J.J. Cale.
There is a train that goes to nowhere, need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered, your nights don't matter now. Your time's no longer counting, this train's got you now. It's on board, can't get off, the distance fades from you. There'll be no friends with you now, the ride.
Eric Clapton und Mark Knopfler vereint in ihrer Würdigung von J.J. Cale, der im Juli 2013 verstarb. Ein Jahr später erschien das Tribute-Album The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale von Eric Clapton and Friends, eine Hommage an den verstorbenen Laid-Back-Gitarrengenius J.J. Cale von seinem glühenden Verehrer Eric Clapton, der schon in den 70er Jahren seine eigene Solokarriere mit den beiden J.J. Cale-Songs After Midnight und Cocaine befeuert hatte. Das Tribute-Album The Breeze von 2014 ist bis dato das letzte Studioalbum von Eric Clapton. Für den kommenden Mai ist unter dem Titel Forever Man ein neues Kompilationsalbum mit 3 CDs angekündigt. Am 30. März wird er seinen 70. Geburtstag feiern können. Wird er ihn wirklich feiern, fröhlich und ausgelassen? Insider bezweifeln das. Vielen Kritikern und Szenenbeobachtern gilt er als Schmerzensmann, dessen Grundbefindlichkeit eine tiefe Melancholie sei. Zitat: Es wäre falsch, sich Eric Clapton als glücklichen, in sich ruhenden Menschen vorzustellen, schrieb zum Beispiel der Spiegel. Er hat den Blues, auch wenn er ihn nicht immer spielt. Clapton selbst schreibt in seiner Autobiografie dagegen vom häuslichen Glück, Er führe ein glückliches Familienleben mit seinen 3 Töchtern und seiner 31 Jahre jüngeren zweiten Ehefrau Melia. Als uneheliches Kind bei den Großeltern aufgewachsen, habe er einen Knacks von Anfang an davongetragen, mutmaßten die Hobbypsychologen unter den Kritikern. Claptons Mutter Patricia war erst 16 Jahre alt, als Eric auf die Welt kam. Sein Vater Edward Fryer, ein 24-jähriger kanadischer Soldat, der zu dieser Zeit in England stationiert war, zog noch vor Erics Geburt zurück zu seiner Frau nach Kanada. Als uneheliches Kind hatte Eric unter den kleinbürgerlichen, stockkonservativen Moralvorstellungen in der dörflichen Gesellschaft in seinem Heimatdorf Ripley in Surrey zu leiden. Zitat: Schon als kleiner Junge von 6 oder 7 Jahren beschlich mich das Gefühl, dass an mir irgendetwas anders war. Vielleicht lag es daran, wie die Leute über mich sprachen, als ob ich gar nicht dabei wäre. Zitat Ende. Sogar sein Onkel Adrian nannte ihn nicht nur aus Spaß einen kleinen Bastard. Zitat: Das volle Ausmaß dieser Erkenntnis war ziemlich traumatisch für mich. Zitat Ende. Wie schwer diese Hypothek für sein weiteres Leben wog? Tatsache ist, Drogenabhängigkeit und Alkoholmissbrauch, Liebesdramen und private Tragödien zeichneten seinen Weg. Wind peitscht ihm ins Gesicht, der Körper fühlt sich wie eine offene Wunde an und die Seele ist längst abgestorben. Davon singt er im Titelstück seines Albums Pilgrim von 1998. Den tragischen Tod seines 4,5-jährigen Sohnes Connor im März 1991 hätte er nie so recht verwunden, schrieben Insider. Und Kritiker attestierten ihm mal Glaubwürdigkeit, mal warf man ihm Selbstmitleid vor. Der Song Circus aus dem Album Pilgrim war der 2. Song nach Tears in Heaven, der von seinem verunglückten Sohn handelte. Im Text heißt es: Der kleine Mann mit leuchtenden Augen und strahlendem Lächeln. In seinen Händen hält er Spielsachen, die hattest du ihm gegeben, damit sein Herz vor Freude überspringt. Und in der Menge steht ein Zirkusclown, der ein Messer hochhält. Was man sieht und was man hört, das prägt dich für den Rest deines Lebens. Und es ist traurig, so traurig, denn es gibt keinen einfachen Weg heraus. Es ist traurig, so traurig. Alle Freunde von dir kommen zusammen, denn der Zirkus ist schon aus der Stadt. Kleiner Mann, dein Herz ist so rein und deine Liebe auch. Bleib bei mir und ich fahre mit dir bis zur Endstation. Gib mir deine Hand und ich führe dich durch die dunkelste Nacht. Und wenn ich lächle, dann denke ich an dich und selbst die kleinste Kleinigkeit ist dann in Ordnung. Doch es ist traurig, so traurig. Es gibt nicht diesen einfachen Weg. Über diesen Song Circus schreibt Eric Clapton in seiner Autobiografie, Zitat: Ich war jetzt seit 3 Jahren nüchtern und so weit bei Kräften, dass ich mich gerade so durchs Leben schlagen konnte, besaß aber keinerlei Erfahrung, die mich befähigt hätte, mit einem Schicksalsschlag dieser Größenordnung umzugehen. Gemeint war der tragische Tod seines Sohnes Connor, der durch ein geöffnetes Fenster aus dem 53. Stock eines New Yorker Hochhauses gestürzt war. Viele Leute mögen gedacht haben, irgendwann würde ich wieder zu trinken anfangen, aber ich hatte ja Freunde und ich hatte meine Gitarre. Sie war, wie schon so oft, meine Rettung. Anfangs spielte ich nur so vor mich hin, aber dann wurden allmählich Songs daraus. Als erstes entwickelte sich The Circus Left Town, das im Album dann nur noch Circus genannt wurde, über meinen Abend mit Connor im Zirkus, unseren letzten gemeinsamen Abend. Auf Antigua schrieb ich dann einen Song, in dem ich den Verlust meines Sohnes zu den Rätseln um das Leben meines Vaters in Beziehung setzte, My Father's Eyes. Hier beschrieb ich, wie ich in den Augen meines Sohnes die Augen meines Vaters zu erkennen versuchte, den ich ja nie kennengelernt hatte.
Like a bridge that is washed away, my foundation's one made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked.
Ein schönes Slide-Gitarren-Solo zeichnet diesen Song aus, neben Claptons Gesang, für den er erstmals einen Grammy in der Kategorie Beste männliche Pop-Gesangs-Performance gewann. Eric Clapton als Sänger, das stand am Anfang seiner Karriere überhaupt nicht zur Debatte. Er mochte seine Stimme nicht, fand sie zu dünn und überhaupt hielt er sich lieber im Hintergrund, überließ die Funktion des Frontman und Sänger lieber einem anderen. Das änderte sich erst mit seinem Solo-Debüt bzw. mit seiner ersten eigenen Band Derek and the Dominoes und deren Songklassiker Layla, den Clapton ausdrucksstark sang und den er als Co-Autor über seine unerwiderte Liebe zu Patti Boyd, George Harrisons Frau, geschrieben hatte. Er schien von Patti geradezu besessen zu sein, warb jahrelang um sie, versuchte sie zu erpressen mit der Drohung, er würde in seiner Verzweiflung Heroin nehmen, wenn sie ihn nicht erhören würde, was aber damals nichts half, zumal er zu diesem Zeitpunkt um das Jahr 1970 ohnehin schon heroinsüchtig war. Zitat: Angetrieben von meiner Obsession für Patti komponierte ich viel. Im Grunde handeln alle Songs, die ich für das erste Dominoes-Album geschrieben hatte, von ihr und unserer Beziehung. Layla war der Schlüsselsong, der bewusste Versuch, Patti darauf anzusprechen, wieso sie mich hinhielt und nicht zu mir ziehen wollte. Zitat Ende. Doch allmählich kriselte es in der Beziehung zwischen Patti und George Harrison. Und als George schließlich eine Affäre sogar mit Ringos Frau Maureen anfing, verließ Patti den untreuen George im Sommer 1974 und zog zu Eric Clapton und kam dabei vom Regen in die Traufe. Patti begleitete Eric auf dessen Ocean Boulevard Tournee 1974. Zitat aus der Clapton-Autobiografie: Sie blieb bis zum Ende der ersten Hälfte der Amerika-Tour und flog dann nach Hause. Sobald sie weg war, stürzte ich mich in eine Serie von One-Night-Stands und benahm mich unverschämt gegenüber jeder Frau, die mir über den Weg lief. Mein moralisches Gleichgewicht war offensichtlich in einem erschreckenden Zustand, der sich durch meinen wachsenden Alkoholkonsum nur verschlimmern konnte. Es war, als würde ich versuchen, meine Beziehung zu Patty zu sabotieren, als ob ich sie nun, da ich sie hatte, nicht mehr wollte. Zitat Ende. Auf Seite 45 seiner Autobiografie findet sich ein aufschlussreicher Satz. Im Zusammenhang mit der ersten Gitarre, die er als 16-Jähriger für 10 Pfund erworben hatte und die ihm rasch ans Herz gewachsen sei, wie er schreibt, steht da zu lesen, aber etwas noch Grundsätzlicheres war geschehen, als ich diese Gitarre bekam. Sobald ich sie hatte, wollte ich sie plötzlich nicht mehr. Ein Phänomen, das in meinem Leben immer wieder auftauchen und mir viele Probleme bereiten sollte. Zitat Ende. Ein Jahr nach der Scheidung von Patty erschien im Clapton-Album Journeyman der Song Bad Love, in dem er singt I've had enough bad love, no more bad love. Eric Clapton live 1990 in der Londoner Royal Albert Hall, veröffentlicht 1991 im Live-Album 24 Nights. Den Song Bad Love hatte er gemeinsam mit dem Foreigner-Gitarristen Mick Jones geschrieben. Als Single veröffentlicht, erreichte die Studiofassung von Bad Love Platz 1 in den US-Billboard-Charts. Es blieb bis heute Eric Claptons letzte Nummer 1. Es ist nicht klar, ob mit dem Songtext eine konkrete Person gemeint war. Clapton sang hier von einer neuen Liebe, die anders sei als all die Bad Love, von der er genug habe. Nach 14 Jahren Beziehung und nach 9 Jahren Ehe ließen sich Clapton und Patty 1988 scheiden, nachdem 1985 aus einer Parallelbeziehung von Eric Clapton eine Tochter hervorgegangen war und nachdem 1986 Claptons Sohn Connor geboren wurde. Connor stammte aus einer weiteren außerehelichen Liaison mit dem italienischen Model Lori Del Santo. Eigentlich kein Wunder, dass Patty ihren hochgradig untreuen Ehemann verließ. In seiner Autobiografie schreibt Eric Clapton, dass er wegen seiner extremen Alkoholabhängigkeit zu jener Zeit nicht in der Lage gewesen sei, eine tiefe Verbindung zu Patty auf Dauer halten zu können. Patty verhalf ihm ungewollt zu zwei seiner berühmtesten Songs. Neben Layla von 1970 war das Wonderful Tonight von 1977. Über die Entstehung des Songs schreibt Eric Clapton in seiner Autobiografie, Zitat, zur damaligen Zeit ging es für mich vor allem ums Trinken und darum, mich vor meiner Verantwortung als Bandleader zu drücken. Meine Musik war damals sehr schlicht, handgemacht und überwiegend akustisch. Und aus dieser Stimmung heraus entstand auch der Song Wonderful Tonight. Den Text schrieb ich an einem Abend, als ich wartete, während sich Nell, das war Claptons Kosewort für Patty, während sich Nell zum Abendessen umkleidete. Wir hatten damals ein bewegtes gesellschaftliches Leben und Nell war mit ihren Vorbereitungen jedes Mal zu spät dran. Ich saß also unten und klimperte auf der Gitarre, um mir die Zeit zu vertreiben. Irgendwann wurde es mir zu bunt und ich ging nach oben ins Schlafzimmer, wo sie sich immer noch mit der Frage quälte, was sie anziehen sollte. Ich sagte zu ihr, du siehst wunderschön aus, okay? Bitte zieh dich nicht nochmal um, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Das war eine klassische häusliche Situation, ich war fertig und sie nicht. Ich kehrte zu meiner Gitarre zurück und der Text zu dem Song floss einfach so aus mir heraus. Ich habe das ganze Ding in ungefähr 10 Minuten geschrieben, eigentlich eher wütend und frustriert. Ich war jedenfalls nicht übermäßig angetan von dem Song, für mich war es bloß ein Liedchen, das ich ebenso gut hätte wieder wegwerfen können. Zum ersten Mal vorgespielt habe ich es Nell an einem Lagerfeuer bei Ronnie Wood und er mochte den Song, Also dachte ich mir, vielleicht behältst du ihn besser doch. Und frustriert sei er gewesen, als er den Songtext schrieb, während er auf seine Patty wartete, schreibt Eric Clapton in seiner Autobiografie. Sein Songtext klingte aber ganz anders. Übersetzt lautet der Text: Es ist spät am Abend, sie überlegt, was sie anziehen soll, sie schminkt sich und kämmt ihr langes blondes Haar. Und dann fragt sie mich, sehe ich okay aus? Und ich sage, ja, du siehst wundervoll aus heute Abend. Wir gehen auf eine Party und alle drehen sich um und schauen nach dieser wunderschönen Frau, die an meiner Seite ist. Und dann fragt sie mich, fühlst du dich wohl? Und ich sag, ja, ich fühle mich wundervoll heute Abend. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich habe einen Brummschädel. Drum gab ich ihr die Autoschlüssel und sie half mir ins Bett. Und dann sagte ich zu ihr, während ich das Licht ausmachte, ich sagte, Liebling, du warst wundervoll heute Abend. Wonderful Tonight von 1977 gehört zu den erfolgreichsten Popballaden von Eric Clapton. Popsongs wie diese hatte er in den 60er Jahren noch rigoros als zu kommerziell abgelehnt. Als die Yardbirds den Popsong For Your Love 1965 aufnahmen, stieg ihr Gitarrist Eric Clapton kurz entschlossen aus. Eine kleine Chronik der Karriere von Eric Clapton. In seinen Anfangsjahren durfte es keine fremden Götter neben dem Blues geben, nichts anderes interessierte ihn, nichts anderes wollte er spielen. Deshalb verließ er, wie gesagt, seine erste bekanntere Rhythm and Blues Band, die Yardbirds, 1965, als die Band eine stilistische Kehrtwende in Richtung Pop vollzog. Weitere Stationen seiner Karriere waren John Mayles Bluesbreakers bis 1966, das richtungsweisende Trio Cream, das von 1966 bis 1968 bestand, und die nur kurzlebige Supergroup Blind Faith im Jahre 1969. Nach seinem legendären Blues-Rock-Trio Cream und dem Intermezzo mit Delaney and Bonnie und Derek and the Dominoes näherte er sich mit seinen Soloalben zwar immer mehr dem Pop-Mainstream an und konnte etliche Welthits verbuchen, doch er kehrte auch immer wieder zu seinen Blues-Wurzeln zurück, wie etwa 1994 im Roots-Album From the Cradle. Im Jahre 2004 überraschte Clapton mit einem reinen Blues-Cover-Album, gewidmet dem 1938 an einer Strychninvergiftung gestorbenen Robert Johnson, dem Urvater des urbanen Blues, Autor von Klassikern wie Crossroads und Lovin' Wayne. Den Titel Crossroads hatte Clapton schon mit Cream gespielt. Kein anderer Song wurde von ihm live bis heute so oft interpretiert wie dieser. Und bezeichnenderweise nannte er seine große Werkschau von 1988 ebenso Crossroads. Dieser Robert Johnson-Klassiker muss es ihm auf besondere Weise angetan haben, denn er nannte nicht nur seine Stiftung nach diesem Song, sondern auch die von ihm organisierte mehrtägige Benefizveranstaltung Crossroads Guitar Festival, die im 3-Jahre-Rhythmus bislang 2004, 2007, 2010 und 2013 stattfand und jeweils hochkarätige Musiker auf die Bühne brachte. Crossroads scheint auch für seinen persönlichen Lebensweg eine wichtige Bedeutung zu haben. Wann immer er in seiner Karriere an einer wichtigen Wegscheide ankam, entschied er sich für den Blues. Wir hören den Robert Johnson-Klassiker Crossroads in einer Montage aus 3 Live-Fassungen, zunächst von Cream 1968, dann Clapton Live 2008 mit Phil Collins am Schlagzeug und schließlich Clapton Live während des Crossroads Guitar Festivals 2007 mit John Mayer und Sheryl Crow. Aber am Anfang steht Cream Live 1968. Der Crossroad Blues von Robert Johnson begleitete Eric Clapton durch sein ganzes Gitarristenleben. Er hat diesen Blues-Klassiker adaptiert, umarrangiert und in Crossroads umbenannt. Kein anderer Gitarrist genießt seit 50 Jahren sowohl bei Kritikern wie bei Publikum gleichermaßen eine solche Wertschätzung wie Mr. Slowhand Eric Clapton. Weitgehend Einigkeit herrscht auch darüber, dass Clapton auch als Sänger eine gute Figur macht. Doch seine Qualitäten als Songschreiber werden zum Teil sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die Blues-Fraktion unter seinen Anhängern kritisiert natürlich seine Mainstream-Pop-Hits und nahm zum Beispiel den folgenden Charts-Titel aus dem Jahre 1983 richtiggehend übel. Da sang Clapton: "Ich habe das Gefühl, das könnte etwas Ernsthaftes mit uns sein. Genau in diesem Augenblick könnte ich dir die Welt versprechen. Bevor wir ausflippen, bevor wir explodieren, musst du eines noch von mir wissen. Ich werde angeturnt von alten Chevys und einer schreienden Gitarre. Ich habe ein Rock'n'Roll-Herz." So hieß es im Text. Und manch einer dachte, das muss aber ein altersschwaches Seniorenherz sein. Und würde er doch mal nur seine Gitarre geil aufschreien und explodieren lassen und nicht so ein betuliches, locker, flockig, gefälliges Liedchen anstimmen, ohne jegliche Schärfe und Rotzigkeit, ohne irgendwelche Kanten und Rauigkeiten, die doch für den Rock'n'Roll sozusagen Voraussetzungen sind. Dieses Rock'n'Roll-Herz, das schlägt so aufregend und impulsiv wie das einer Schnecke unter Schlaftablett. Hier ließ Eric Clapton sein Rock'n'Roll-Herz wie im heruntergeregelten Winterschlaf schlagen. Der Song stammt aus dem Album Money and Cigarettes von 1983, auf dessen Cover er sich im teuren Marsanzug und mit Fluppe in der Hand ablichten ließ. Natürlich nicht unironisch gemeint, aber weder gegen Zigaretten noch gegen Geld hatte er je etwas einzuwenden. Er gilt als der bestbezahlte Gitarrist der Welt. Sein Vermögen wird auf etwa 175 Millionen Euro geschätzt. Gemessen an der geballten instrumentalen Wucht und improvisatorischen Freiheit des Bluesrock à la Cream wirkten manche der späteren Soloaufnahmen von Eric Clapton verwässert, brav, angepasst, ja fast banal. Er wurde natürlich immer gescholten, wenn er vermeintlich simple Popballaden sang. Diese Kritik ist durchaus berechtigt, schoss aber manchmal über das Ziel hinaus oder gar am Ziel vorbei. Nicht alles, was einfach ist, ist auch simpel. Clapton hat auch die Gabe der Reduktion, was nicht nur die oftmals wenigen, aber gespürvoll gesetzten Töne in seinen Gitarrensoli angeht, sondern auch seine Songkompositionen betrifft. Er beherrscht die einfache Form, die Beschränkung aufs Schlichte, aufs Wesentliche. Nehmen wir als Beispiel den einfach gehaltenen Song Believe in Life aus seinem Album Reptile vom März 2001. Den könnte man musikalisch gesehen als braves bis belangloses Popliedchen abtun, wie dies ja auch geschehen ist. Man kann aber, wenn man will, auch etwas Ungeschminktes, Ursprüngliches und Ehrliches heraushören, wenn da einer seine Liebe besingt, die Liebe zur Geliebten wie zum Leben überhaupt. Und wenn er mit einer leicht bluesig, schmutzig getönten Gitarre die Gesangsmelodie umspielt und im Solo auch mal distanziert nachahmt. Und auch ganz schön zu hören, dass dieser kleine Song gegen Ende in eine Art Pop-Gospel mündet. Und gegen die Textbotschaft I Believe in Life, da gibt's ja nur auch keinerlei Einwände. Und damit geht der Kramladen von der Mitvolker Rebell zum 70. Geburtstag von Eric Clapton zu Ende.
When the world received the light at the beginning of the day, you will hear me call your name, 'cause I love you more than life.
around your love. You will hear me call your name, 'cause I love you more than life. And it will always be this way, as long as I believe.